Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2. Heute Spiel im Morgengrauen von Arthur Schnitzler, Teil 2. Der junge Leutnant Wilhelm Kasta will einem Bekannten aus der Patsche helfen. Der ehemalige Oberleutnant Otto von Bogner hat nämlich einen diebischen Griff in die Kasse des Geschäftes getan, in dem er arbeitet. Jetzt steht eine Revision bevor und Bogner kann den Fehlbetrag nicht zurückbezahlen. Kasta, selber auch nicht solvent, will beim Glücksspiel versuchen, an die benötigte Summe zu kommen. Im Kurort Baden bei Wien werden solche Spiele abgehalten, darum reist Kasta dorthin. Bogner selbst will es dieweil anderswo bei Rennwetten versuchen. In Baden besucht Wilhelm Kasta aber zuerst einmal die Familie Kessler, mit der er befreundet ist, und bleibt zum Essen. Nach einer heiteren Tafelrunde allerdings muss er sich auf den Weg machen, um sein Versprechen einzuhalten. Es liest Maria Becker.
Von einer Anschlagsäule starrte ihm ein großes gelbes Rennplakat entgegen. Und es fiel ihm ein, dass Bogner in dieser Stunde schon in der Freudenau bei den Rennen, ja, vielleicht eben daran war, auf eigene Faust die rettende Summe zu gewinnen. Wie aber, wenn Bogner ihm einen solchen Glücksfall verschwiege? Um noch überdies sich der 1000 Gulden zu versichern, die Willi indes dem Konsul Schnabel oder dem Regimentsarzt Tugut im Kartenspiel abgewonnen. Naja, wenn man einmal tief genug gesunken war, um in eine fremde Kasse zu greifen. Und in ein paar Monaten oder Wochen würde Bogner wahrscheinlich wieder gerade so weit sein wie heute. Und was dann? Musik klang zu ihm herüber. Es war irgendeine italienische Ouvertüre von der halb verschollenen Art, wie sie überhaupt nur von Kurorchestern gespielt zu werden pflegen. Willi aber kannte sie gut. Vor vielen Jahren hatte er sie seine Mutter in Temeschwar mit irgendeiner entfernten Verwandten vierhändig spielen hören. Er selbst hatte es nie so weit gebracht, der Mutter als Partner im Vierhändigspiel zu dienen. Und als sie vor 8 Jahren gestorben war, hatte es auch keine Klavierlektionen mehr gegeben, wie früher manchmal, wenn er zu den Feiertagen von der Kadettenschule nach Hause gekommen war. Leise und etwas rührend klangen die Töne durch die zitternde Frühlingsluft. Auf einer kleinen Brücke überschritt er den trüben Schwechatbach, und nach wenigen Schritten schon stand er vor der geräumigen, sonntäglich überfüllten Terrasse des Café Schopf. Nahe der Straße, an einem kleinen Tischchen, saß Leutnant Greising, der Patient, fahl und hämisch, mit ihm der dicke Theatersekretär Weiß, in kanariengelbem, etwas zerknittertem Flanellanzug, wie immer mit einer Blume im Knopfloch. Nicht ohne Mühe drängte sich Willi zwischen den Tischchen und Stühlen zu ihnen durch. »Wir sind ja spärlich gesät heute«, sagte er, ihnen die Hand reichend. Und es war ihm eine Erleichterung zu denken, dass die Spielpartie vielleicht nicht zusammenkommen würde. Greising aber klärte ihn auf, dass sie beide, er und der Theatersekretär, nur darum hier im Freien säßen, um sich für die Arbeit zu stärken. Die anderen seien schon drin, am Kartentisch, auch der Herr Konsul Schnabel, der übrigens wie gewöhnlich im Fiaker aus Wien herausgefahren sei. Willi bestellte eine kalte Limonade. Greising fragte ihn, wo er sich denn so erhitzt hätte, dass er schon eines kühlenden Getränkes bedürfe, und bemerkte ohne weiteren Übergang, dass die Badener Mädel überhaupt hübsch und temperamentvoll seien. Hierauf berichtete er in nicht sonderlich gewählten Ausdrücken von einem kleinen Abenteuer, das er gestern Abend im Kurpark eingeleitet und noch in derselben Nacht zum erwünschten Abschluss gebracht habe. Willi trank langsam seine Limonade, und Greising, der merkte, was jenem durch den Sinn gehen mochte, sagte wie zur Antwort mit einem kurzen Auflachen, »Das ist der Lauf der Welt. Müssen halt andere auch dran glauben.« Der Oberleutnant Wimmer vom Train, der von Ungebildeten oft für einen Kavalleristen gehalten wurde, stand plötzlich hinter ihnen. »Was glaubt ihr denn eigentlich, meine Herren? Sollen wir allein uns mit dem Konsul abplagen?« Und erreichte Willi, der nach seiner Art, obwohl außer Dienst, dem ranghöheren Kameraden stramm salutiert hatte, die Hand. »Wie steht's denn drin?« fragte Greising misstrauisch und unwirsch. »Langsam, langsam«, erwiderte Wimmer. »Der Konsul sitzt auf seinem Geld wie ein Drachen, auf meinem leider auch schon.« »Also, auf in den Kampf, meine Herren Toreros!« Die anderen erhoben sich. »Ich bin wo eingeladen«, bemerkte Willi, während er sich mit gespielter Gleichgültigkeit eine Zigarette anzündete. »Ich werde nur eine Viertelstunde bleiben.« »Ha!« lachte Wimmer. »Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.« »Und der zum Himmel mit schlechten«, bemerkte der Sekretär Weiß. »Gut gegeben«, sagte Wimmer und klopfte ihm auf die Schulter. Sie traten ins Innere des Kaffeehauses. Willi warf noch einen Blick zurück ins Freie, über die Villendächer, zu den Hügeln hin, und er schwor sich zu, in spätestens einer halben Stunde bei Kessners im Garten zu sitzen. Mit den anderen trat er in einen dämmerigen Winkel des Lokals, wo von Frühlingsduft und Licht nichts mehr zu merken war. Den Sessel hatte er weit zurückgeschoben, womit er deutlich zu erkennen gab, dass er keineswegs gesonnen sei, sich am Spiel zu beteiligen. Der Konsul, ein hagerer Herr von unbestimmtem Alter, mit englisch gestutztem Schnurrbart, rötlichem, schon etwas angegrautem, dünnem Haupthaar, elegant in hellgrau gekleidet, gustierte eben mit der ihm eigenen Gründlichkeit eine Karte, die ihm Dr. Pflegmann, der Bankhalter, zugeteilt hatte. Er gewann, und Dr. Pflegmann nahm neue Banknoten aus seiner Brieftasche. »Zuckt nicht mit der Wimper«, bemerkte Wimmer mit ironischer Hochachtung. »Wimperzucken ändert nichts an gegebenen Tatsachen«, erwiderte Pflegmann kühl mit halbgeschlossenen Augen. Der Regimentsarzt Tugut, Abteilungschef im Badener Garnisonsspital, legte eine Bank mit 200 Gulden auf. »Das ist heute wirklich nichts für mich«, dachte Willi und schob seinen Sessel noch weiter zurück. Der Schauspieler Elrief, ein junger Mensch aus gutem Hause, berühmter um seiner Beschränktheit als um seines Talents willen, ließ Willi in die Karten sehen. Er setzte kleine Beträge und schüttelte ratlos den Kopf, wenn er verlor. Tugut hatte bald seine Bank verdoppelt. Sekretär Weiß machte bei Elrief eine Anleihe und Dr. Pflegmann nahm neuerdings Geld aus der Brieftasche. Tugut wollte sich zurückziehen, als der Konsul, ohne nachzuzählen, sagte: »Hopp, die Bank!« Er verlor. Und mit einem Griff in die Westentasche beglich er seine Schuld, die 300 Gulden betrug. »Noch einmal hopp«, sagte er. Der Regimentsarzt lehnte ab. Dr. Pflegmann übernahm die Bank und teilte aus. Willi nahm keine Karte an, nur zum Spaß auf Elriefs dringendes Zureden. Um ihm Glück zu bringen, setzte er auf dessen Blatt einen Gulden und gewann. Bei der nächsten Runde warf Dr. Pflegmann auch ihm eine Karte hin, die er nicht zurückwies. Er gewann wieder, verlor, gewann, rückte seinen Sessel nahe an den Tisch zwischen die anderen, die ihm bereitwilligst Platz machten, und gewann, verlor, gewann, verlor, als könnte sich das Schicksal nicht recht entscheiden. Der Sekretär musste ins Theater und vergaß Herrn Elrief, den entliehenen Betrag zurückzugeben, obwohl er längst einen weit höheren zurückgewonnen hatte. Willi war ein wenig im Gewinn, aber zu den 1000 Gulden fehlten immerhin noch etwa 950. »Es tut sich nichts«, stellte Greising unzufrieden fest. Nun übernahm der Konsul wieder die Bank, und alle spürten in diesem Augenblick, dass es endlich ernst werden würde. Man wusste vom Konsul Schnabel nicht viel mehr, als dass er eben Konsul war. Konsul eines kleinen Freistaats in Südamerika und Großkaufmann. Der Sekretär Weiß war es, der ihn in die Offiziersgesellschaft eingeführt hatte, und des Sekretärs Beziehungen zu ihm stammten daher, dass der Konsul ihn für das Engagement einer kleinen Schauspielerin zu interessieren gewusst hatte, die sofort nach Antritt ihrer bescheidenen Stellung in ein näheres Verhältnis zu Herrn Elrief getreten war. Gern hätte man sich nach guter alter Sitte über den betrogenen Liebhaber lustig gemacht, aber als dieser kürzlich, während er Karten austeilte, an Elrief, der eben an der Reihe war, ohne aufzublicken, die Zigarre zwischen den Zähnen die Frage gerichtet hatte: »Na, wie geht's denn unserer gemeinsamen kleinen Freundin?«, war es klar, dass man diesem Mann gegenüber mit Spott und Späßen in keiner Weise auf die Kosten kommen würde. Dieser Eindruck befestigte sich, als er dem Leutnant Greising, der einmal spät nachts zwischen zwei Gläsern Cognac eine anzügliche Bemerkung über Konsuln unerforschter Landstriche ins Gespräch warf, mit einem stechenden Blick entgegnet hatte: »Warum frotzeln Sie mich, Herr Leutnant? Haben Sie sich schon erkundigt, ob ich satisfaktionsfähig bin?« Bedenkliche Stille war nach dieser Erwiderung eingetreten. Aber wie nach einem geheimen Übereinkommen wurden keinerlei weitere Konsequenzen gezogen und man entschloss sich, ohne Verabredung, aber einmütig, nur zu einem vorsichtigeren Benehmen ihm gegenüber. Der Konsul verlor. Man hatte nichts dagegen, dass er entgegen sonstiger Gepflogenheit sofort eine neue Bank und, nach neuerlichem Verlust, eine dritte auflegte. Die übrigen Spieler gewannen. Willi vor allen. Er steckte sein Anfangskapital, die 120 Gulden, ein. Die sollten keineswegs mehr riskiert werden. Er legte nun selbst eine Bank auf, hatte sie bald verdoppelt, zog sich zurück, und mit kleinen Unterbrechungen blieb ihm das Glück auch gegen die übrigen Bankhalter treu, die einander rasch ablösten. Der Betrag von 1000 Gulden, den er für einen anderen zu gewinnen unternommen hatte, war um einige hundert überschritten. Und da eben Herr Elrief sich erhob, um sich ins Theater zu begeben, zwecks Darstellung einer Rolle, über die er trotz ironisch interessierter Frage Greisings nichts weiter verlauten ließ, benützte Willi die Gelegenheit, sich anzuschließen. Die anderen waren gleich wieder in ihr Spiel vertieft. Und als Willi an der Tür sich noch einmal umwandte, sah er, dass ihm nur das Auge des Konsuls mit einem kalten, raschen Aufschauen von den Karten gefolgt war. Nun erst, da er wieder im Freien stand und linde Abendluft um seine Stirne strich, kam er zum Bewusstsein seines Glücks, oder, wie er sich gleich verbesserte, zum Bewusstsein von Bogners Glück. Doch auch ihm selbst blieb immerhin so viel, dass er sich, wie er geträumt, einen neuen Waffenrock, eine neue Kappe und ein neues Portepee anschaffen konnte. Auch für etliche Soupers in angenehmer Gesellschaft, die sich nun leicht finden würde, waren die nötigen Fonds vorhanden. Aber abgesehen davon, welche Genugtuung, morgen früh, 7:30, dem alten Kameraden vor der Alserkirche die rettende Summe überreichen zu können. 1000 Gulden, ja, den berühmten blanken Tausender, von dem er bisher nur in Büchern gelesen hatte und den er nun tatsächlich mit noch einigen hunderter Banknoten in der Brieftasche verwahrte. »So, mein lieber Bogner, da hast du. Genau die 1000 Gulden habe ich gewonnen. Um ganz präzis zu sein, 1155. Dann habe ich aufgehört. Selbstbeherrschung, was? Und hoffentlich, lieber Bogner, wirst du von nun ab...« »Nein, nein, nein. Er konnte doch dem früheren Kameraden keine Moralpredigt halten.« Der würde sich schon selbst zur Lehre dienen lassen und hoffentlich auch taktvoll genug sein, um aus diesem für ihn so günstig erledigten Zwischenfall nicht etwa die Berechtigung zu einem weiteren freundschaftlichen Verkehr abzuleiten. Vielleicht aber war es doch vorsichtiger oder sogar richtiger, den Burschen mit dem Geld zur Alserkirche hinüberzuschicken. Auf dem Weg zu Kessners fragte sich Willi, ob sie ihn auch zum Nachtmahl dort behalten würden. Ach, auf das Nachtmahl kam es ihm jetzt glücklicherweise nicht mehr an. Er war ja jetzt selber reich genug, um die ganze Gesellschaft zu einem Souper einzuladen. Schade nur, dass man nirgends Blumen zu kaufen bekam. Aber eine Konditorei, an der er vorüberkam, war geöffnet, und so entschloss er sich, eine Tüte Bonbons und an der Tür wieder umkehrend eine zweite, noch größere zu kaufen und überlegte, wie er die beiden zwischen Mutter und Tochter richtig zu verteilen hätte. Als er bei Kessners in den Vorgarten trat, ward ihm vom Stubenmädchen die Auskunft, die Herrschaften, ja, die ganze Gesellschaft sei ins Helenental gefahren, wahrscheinlich zur Kreinerhütte. Die Herrschaften würden wohl auch auswärts supieren, wie meistens sonntagabends. Gelinde Enttäuschung malte sich in Willis Zügen. Und das Stubenmädchen lächelte mit einem Blick auf die beiden Tüten, die der Leutnant in der Hand hielt. Tja, was sollte man nun damit anfangen? »Ich lasse mich bestens empfehlen und bitteschön«, erreichte dem Stubenmädchen die Tüten hin, »die größere ist für die gnädige Frau, die andere für das Fräulein, und ich habe sehr bedauert.« Vielleicht, wenn der Herr Leutnant sich einen Wagen nehmen? Jetzt sind die Herrschaften gewiss noch in der Kreinerhütte. Willi sah nachdenklich wichtig auf die Uhr. »Ich werde schauen«, bemerkte er nachlässig, salutierte mit scherzhaft übertriebener Höflichkeit und ging. Da stand er nun allein in der abendlichen Gasse. Eine fröhliche kleine Gesellschaft von Touristen, Herren und Damen mit bestaubten Schuhen, zog an ihm vorbei. Vor einer Villa auf einem Strohsessel saß ein alter Herr und las Zeitung. Etwas weiter auf einem Balkon eines ersten Stockwerks saß häkelnd eine ältere Dame und sprach mit einer anderen, die im Haus gegenüber die gekreuzten Arme auf der Brüstung am offenen Fenster lehnte. Es schien Willi, als wären diese paar Menschen die einzigen in dem Städtchen, die zu dieser Stunde nicht ausgeflogen waren. Kessners hätten wohl bei dem Stubenmädchen ein Wort für ihn zurücklassen können. Nun, er wollte sich nicht aufdrängen. Im Grunde hatte er das nicht nötig. Aber was tun? Gleich nach Wien zurückfahren? Wäre vielleicht das Vernünftigste. Wie wenn man die Entscheidung dem Schicksal überließe? Zwei Wagen standen vor dem Kursalon. »Wie viel verlangen Sie ins Helenental?« Der eine Kutscher war bestellt, der andere forderte einen geradezu unverschämten Preis. Und Willi entschied sich für einen Abendgang durch den Park. Er war zu dieser Stunde noch ziemlich gut besucht. Ehe- und Liebespaare, die Willi mit Sicherheit voneinander zu unterscheiden sich getraute, auch junge Mädchen und Frauen, allein, zu zweit, zu dritt, lustwandelten an ihm vorüber, und er begegnete manchem lächelnden, ja ermutigenden Blick. Aber man konnte nie wissen, ob nicht ein Vater, ein Bruder, ein Bräutigam hinterherging, und ein Offizier war doppelt und dreifach zur Vorsicht verpflichtet. Einer dunkeläugigen, schlanken Dame, die einen Knaben an der Hand führte, folgte er eine Weile. Sie stieg die Treppe zur Terrasse des Kursalons hinauf, schien jemanden zu suchen, anfangs vergeblich, bis ihr von einem entlegenen Tisch aus lebhaft zugewinkt wurde, worauf sie, mit einem spöttischen Blick Willi streifend, inmitten einer größeren Gesellschaft Platz nahm. Auch Willi tat nun, als suchte er einen Bekannten, trat von der Terrasse aus ins Restaurant, das ziemlich leer war, kam von dort in die Eingangshalle, dann in den schon erleuchteten Lesesaal, wo an einem langen grünen Tisch als einziger Herr ein pensionierter General in Uniform saß. Willi salutierte, schlug die Hacken zusammen. Der General nickte verdrossen und Willi machte eilig wieder kehrt. Draußen vor dem Kursalon stand noch immer der eine von den Fiakern und der Kutscher erklärte sich ungefragt bereit, den Herrn Leutnant billig ins Helenental zu fahren. »Ja!« »Jetzt zahlt sich's nimmer aus«, meinte Willi. Und geflügelten Schritts nahm er den Weg zum Café Schopf. Die Spieler saßen da, als wäre seit Willis Fortgehen keine Minute vergangen, in gleicher Weise gruppiert wie vorher. Unter grünem Schirm leuchtete fahl das elektrische Licht. Um des Konsuls Mund, der als erster seinen Eintritt bemerkt hatte, glaubte Willi ein spöttisches Lächeln zu gewahren. Niemand äußerte die geringste Verwunderung, als Willi seinen leergebliebenen Sessel zwischen die anderen rückte. Dr. Pflegmann, der eben die Bank hielt, teilte ihm eine Karte zu, als verstünde sich das von selbst. In der Eile setzte Willi eine größere Banknote, als er beabsichtigt hatte, gewann, setzte vorsichtig weiter. Das Glück aber wendete sich, und bald kam ein Augenblick, in dem der Tausender ernstlich gefährdet schien. »Was liegt daran?« dachte sich Willi. »Ich hätte ja doch nichts davon gehabt.« Aber nun gewann er wieder. Er hatte es nicht nötig, die Banknote zu wechseln. Das Glück blieb ihm treu. Und um 9 Uhr, als man das Spiel beschloss, fand sich Willi im Besitz von über 2000 Gulden. 1000 für Bogner, 1000 für mich«, dachte er. »Die Hälfte davon reserviere ich mir als Spielfonds für den nächsten Sonntag.« Aber er fühlte sich nicht so glücklich, als es doch natürlich gewesen wäre. Man begab sich zum Nachtmahl in die Stadt Wien, saß im Garten unter einer dicht belaubten Eiche, sprach über Hasardspiel im Allgemeinen und über berühmt gewordene Kartenpartien mit riesigen Differenzen im Jockeyclub. Es ist und bleibt ein Laster, behauptete Dr. Flegmann ganz ernsthaft. Man lachte. Aber Oberleutnant Wimmer zeigte Lust, die Bemerkung krumm zu nehmen. Was bei Advokaten vielleicht ein Laster sei, bemerkte er, sei darum noch lange keines bei Offizieren. Dr. Flegmann erklärte höflich, dass man zugleich lasterhaft und doch ein Ehrenmann sein könne, wofür zahlreiche Beispiele seien. Don Juan zum Beispiel oder der Herzog von Richelieu. Der Konsul meinte, ein Laster sei das Spiel nur, wenn man seine Spielschulden zu zahlen nicht imstande sei. Und in diesem Fall sei es eigentlich kein Laster mehr, sondern ein Betrug, nur eine feigere Art davon. Man schwieg ringsum. Glücklicherweise erschien eben Herr Ellrief mit einer Blume im Knopfloch und sieghaften Augen. »Schon den Ovationen entzogen?« fragte Greising. »Ich bin im vierten Akt nicht beschäftigt«, erwiderte der Schauspieler und streifte nachlässig seinen Handschuh ab, in der Art etwa, wie er vorhatte, es in irgendeiner nächsten Novität als Vicomte oder Marquis zu tun. Greising zündete sich eine Zigarre an. »Wer gescheitert, du tätst nicht rauchen«, sagte Tugut. »Aber Herr Regimentsarzt, ich habe ja nichts mehr im Hals«, erwiderte Greising. Der Konsul hatte einige Flaschen ungarischen Weins bestellt. Man trank einander zu. Willi sah auf die Uhr. »Oh, ich muss mich leider verabschieden. Um 10:40 Uhr geht der letzte Zug.« »Trinken Sie nur aus«, sagte der Konsul. »Mein Wagen bringt Sie zur Bahn.« »Oh, Herr Konsul, das kann ich keinesfalls.« »Kannst du schon?« unterbrach ihn Oberleutnant Wimmer. »Na, was ist?« fragte der Regimentsarzt Tugut. »Machen wir heute noch was?« Keiner hatte gezweifelt, dass die Partie nach dem Abendessen ihre Fortsetzung finden werde. Es war jeden Sonntag dasselbe. »Aber nicht lange«, sagte der Konsul. »Die haben's gut«, dachte Willi und beneidete sie alle um die Aussicht, sich gleich wieder an den Kartentisch zu setzen, das Glück zu versuchen, Tausende gewinnen zu können. Der Schauspieler Ellrief, dem der Wein sofort zu Kopf stieg, bestellte mit einem etwas dummen und frechen Gesicht dem Konsul einen Gruß von Fräulein Rioschek, wie ihre gemeinschaftliche Freundin hieß. »Warum haben's das Fräulein nicht gleich mitgebracht, Herr Mimius?« fragte Greising. »Sie kommt später ins Kaffeehaus Kibitzen, wenn der Herr Konsul erlaubt«, sagte Ellrief. Der Konsul verzog keine Miene. Willi trank aus und erhob sich. »Auf nächsten Sonntag«, sagte Wimmer, »da werden wir dich wieder etwas leichter machen.« »Da werdet ihr euch täuschen«, dachte Willi. »Man kann überhaupt nicht verlieren, wenn man vorsichtig ist.« »Sie sind so freundlich, Herr Leutnant«, bemerkte der Konsul, »und schicken den Kutscher vom Bahnhof gleich wieder zurück zum Kaffeehaus«, und zu den übrigen gewendet. »Aber so spät, respektive so früh wie neulich, darf's heute nicht werden, meine Herren.« Willi salutierte nochmals in die Runde und wandte sich zum Gehen. Da sah er zu seiner angenehmen Überraschung an einem der benachbarten Tische die Familie Kessner und die Dame von Nachmittag mit ihren zwei Töchtern sitzen. Weder der ironische Advokat war da, noch die eleganten jungen Herren, die im Fiaker bei der Villa vorgefahren waren. Man begrüßte ihn sehr liebenswürdig. Er blieb am Tisch stehen, war heiter, unbefangen, ein fescher junger Offizier, in behaglichen Umständen, überdies nach drei Gläsern eines kräftigen ungarischen Weins und in diesem Augenblick ohne Konkurrenten, angenehm montiert. Man forderte ihn auf, Platz zu nehmen. Er lehnte dankend ab mit einer lässigen Geste zum Ausgang hin, wo der Wagen wartete. Immerhin hatte er noch einige Fragen zu beantworten. Wer denn der hübsche junge Mensch in Zivil sei? Ah, ein Schauspieler. Ellrief. Man kannte nicht einmal den Namen. Das Theater hier sei überhaupt recht mäßig. Höchstens Operetten könne man sich ansehen, so behauptete Frau Kessner. Und mit einem verheißungsvollen Blick regte sie an, wenn der Herr Leutnant nächstens wieder herauskäme, könnte man vielleicht gemeinsam die Arena besuchen. Das Netteste wäre, meinte Fräulein Kessner, man nehme zwei Logen nebeneinander. Und sie sandte ein Lächeln zu Herrn Ellrief hinüber, der es leuchtend erwiderte. Willi küsste allen Damen die Hand, grüßte noch einmal hinüber zu dem Tisch der Offiziere und eine Minute darauf saß er im Fiaker des Konsuls. »Geschwind«, sagte er zu dem Kutscher, »Sie kriegen ein gutes Trinkgeld.« In der Gleichgültigkeit, mit der der Kutscher dieses Versprechen hinnahm, glaubte Willi einen ärgerlichen Mangel an Respekt zu verspüren. Immerhin liefen die Pferde vortrefflich und in 5 Minuten war man beim Bahnhof. In dem gleichen Augenblick aber setzte sich auch oben in der Station der Zug, der eine Minute früher eingefahren war, in Bewegung. Willi war aus dem Wagen gesprungen, blickte den erleuchteten Waggons nach, wie sie sich langsam und schwer über den Viadukt fortwälzten, hörte den Pfiff der Lokomotive in der Nachtluft verwehen, schüttelte den Kopf und wusste selbst nicht, ob er ärgerlich oder froh war. Der Kutscher saß gleichgültig auf dem Bock und streichelte das eine Ross mit dem Peitschenstiel. »Da kann man nichts machen«, sagte Willi endlich. Und zum Kutscher: »Also, fahren wir zurück zum Café Schopf?«
Maria Becker las aus der Novelle »Spiel im Morgengrauen« von Arthur Schnitzler. Technik Hans-Peter Strupp, Regie Edith Schönenberger, Produktion Schweizer Radio DRS 1982, Redaktion Claude-Pierre Salmoni. Am nächsten Dienstag erliegt Wilhelm Kaster dem Glücksrausch, der mit einem bösen Erwachen endet. Diese Lesung können Sie im Internet nachhören oder als Podcast abonnieren unter DRS2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.